So, ich würde dann den letzten Tagesordnungspunkt eröffnen. Ich würde, bevor die beiden Herren starten, nur vielleicht eins kurz noch in die Runde werfen. Ich habe gestern am Rande der ASAF-Sitzung mit Michael Stewart gesprochen und er hat wieder seinen Wunsch Ausdruck verliehen, dass er gerne wieder mal zu uns kommen möchte. Wir haben ihn bis jetzt ja jedes Jahr einmal hier gehabt. Ich habe gesagt, hätte ich grundsätzlich kein Thema damit. Ideal, meine ich, wäre es jetzt sogar in der Februarsitzung. Denn durch die Eingabe, die das DRSC vorgenommen hat, die ja dann im März besprochen werden soll, gäbe es dann sogar nochmal eine Möglichkeit, auch direkt vor Ort noch letzte Fragen zu klären. Und das fand er auch sehr gut. Wenn der Ausschuss damit einverstanden ist, würde ich ihm die Zeiten übermitteln und dann würden wir dafür dann wieder einen Sitzungsslot vorsehen.
Kommt Wayne Abton mit?
Oder ich vermute, also die letzten Male ist es ja immer gewesen so, dass Philipp gekommen ist zusammen mit Michael. Ja. Ich weiß nicht, Wayne glaube ich eher nicht, weil der in der Regel halt in den USA ist und dann genau. Nur für die EFRIX-Sitzung einfliegt. Also das wäre eher überraschend, wenn er käme. Einverstanden ich damit? Oder?
Wir werden nicht ausladen.
Ja, das setzt ja voraus, dass wir ihn erstmal einladen, damit wir ihn ausladen können, aber also,
es kostet doch nichts, wenn er kommt, oder?
Gut. Ja, uns nicht, ihn schon, aber. Gut, ich nehme das direkt. Ich nehme das Schweigen dann mal als Zustimmung. Dankeschön. Und dann Feuer frei.
Ich habe folgenden Vorschlag, Herr Große. Ich finde Ihr Dokument und Ihre Zusammenfassung sehr gut zu den Interpretationsaktivitäten. Weil das hinterher auch nochmal so einen Überblick gibt, wo wir gegebenenfalls, wenn dann noch in Aktion treten müssen. Ich würde vorschlagen, dass ich zunächst ad hoc versuche, einmal durch das Update zu gehen und wir dann im Nachgang auf Basis mehr oder minder Ihrer Tabelle auf Seite 2 der Sitzungsunterlage relativ schnell dann entscheiden können, an welchen Stellen wir vielleicht tiefer oder weniger tief bohren wollen, unabhängig davon, dass ich mich schon auf den einen oder anderen Kommentar jetzt... Ja, ich freue mich jetzt auch auf den einen oder anderen Kommentar zum Update. fangen wir an mit Items, die auf der laufenden Agenda sind. Und zwar ist die erste Frage Net Investments, ob die in Bezug auf die Bewertung Impairment Test in das Model des IFRS 9 fallen oder in den IAS 28. Es ist erkannt worden, dass sagen wir mal, die Interaktion dieser beiden Standards nicht ganz eindeutig ist. Und man muss sagen, dass das Interpretation Committee keinen Weg gefunden hat, das auf Basis der bestehenden Regeln abzuleiten und insofern auch keinen einheitlichen Konsensus erzielt hat. Es gab die eine Fraktion, die also eher in dem Expected Loss Model war, während die andere mehr im Bereich von IAS 28 war, weil es eben ein Net Investment ist. Und insofern hat man jetzt gesagt, dass man das Ganze erstmal an das IASB weiterleiten möchte, um zu schauen, wie das IASB das denn evaluieren will, um die Vorfahrtsregel tatsächlich festzulegen. Das heißt, Staff wird das dem IASB präsentieren und das IC kriegt dann entsprechend wieder eine Rückmeldung, ob man verkehrstechnisch dort eine Vorfahrtsregel erkennen kann beim IASB und wie diese denn dann sein soll. Aber wie gesagt, das IC sieht sich dazu nicht in der Lage. Die zweite Thematik war eine Thematik aus IAS 12. IAS 12 kommt auch an vielen Stellen immer wieder vor. Man sieht also, dass dieser Standard insgesamt konzeptionell relativ schwierig ist. Relativ einfaches Beispiel, es gibt Kapitalerhöhungskosten. Diese Kapitalerhöhungskosten bedingen eine Steuerwirkung und die Frage ist, ist das jetzt tatsächlich in der P&L oder im Eigenkapital tatsächlich zu berücksichtigen? Das heißt, da ist auch die Vorfahrtsregel zu klären. Und an der Stelle gab es auch beim IC unterschiedliche Meinungen. Man hat den Staff jetzt aufgerufen, nochmal tiefer in die Details und in die Analyse zu gehen, um vielleicht ein paar Aspekte noch zu suchen, die das IC bisher nicht gefunden hat, um den Stein der Weisen zu finden, und dort eben festzulegen, ob es nur jetzt ergebniswirksam oder ergebnisneutral sein soll, die Steueraspekte daraus. Der nächste Themenbereich ist ein etwas größerer oder ist ein kleinerer Ausschnitt aus einem eigentlich größeren Themenbereich, zu dem ich nachher auch nochmal komme. Und zwar sind das variable Zahlungen in einem Service Concession Arrangement unter der Anwendung von IFRIC 12. Und die Frage ist, wie mit diesen variablen Zahlungen umzugehen ist. Und die Grundfrage ist dann, dass man bei der Frage, wie sind zukünftige variable Zahlungen abzubilden, dass die Problematik nicht nur in IFRIC 12 hat, sondern im Prinzip bei jedem Einzelvermögenserwerb von einem Asset, nicht in einer Business Combination, wo das entsprechend geregelt ist, Variable Consideration, sondern bei Einzelvermögenserwerben. Das ist eine ursprüngliche Eingabe, die das DRSC schon vor Jahren irgendwann mal gemacht hat. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es das RIC noch.
Frühes Jahrhundert.
Und genau, sozusagen im Vorjahr, die ursprünglich auch mal von jemandem kam, den ich auch sehr gut kenne. Und wie gesagt, in diesen großen Kontext ist das Ganze zu stellen. Insofern ist auf der Sitzung erstmal diskutiert worden, können wir denn für diesen Teilbereich zu einer Antwort kommen, wenn wir die nicht in dem gesamtgroßen Kontext haben. Und das wurde dann verneint. Insofern sieht es jetzt so aus, als wenn man diesen Fall auch nicht lösen wird, wenn man die Grundfrage nicht lösen kann, wie man mit variablen Zahlungen für Asset Purchases unter IAS 16 bzw. IAS 38 umgeht, weil man das in einen Guss packen will. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Dann der nächste Agendapunkt ist
hier steht ja too broad. Und man sagt, bezieht sich damit auch auf den 1638er, ne?
Ja.
Wo man auch sagt, too broad. War, wenn man das dann nochmal liest, dann war ja eher das Argument da, man konnte sich nicht einigen, ob überhaupt bei Variablen, die abhängen von zukünftigen Aktivitäten, eine Verbindlichkeit besteht.
Will ich gleich nochmal drauf kommen, weil ich ein bisschen detaillierter darstellen möchte, wo da eigentlich die.
Also mein Vorschlag, wäre, weil es eigentlich ja drei Dinge gibt, die so aufeinander aufbauen, die natürlich jetzt hier in einem ganz anderen zeitlich hintereinander gestaffelt sind. Also eigentlich wäre es doch, wenn man anfängt mit dem 1638er, dann auf den hier geht und dann auf den anderen Fall, dann hat man den Zusammenhang.
Ja.
Also sonst haben wir am Ende, glaube ich, einen.
Du meinst, wenn ich in meiner Darstellung darauf.
Es wäre nur ein Vorschlag.
Ja, jetzt habe ich es verstanden, wer der Mann ist.
Aber wenn du sagst, nee, anders, dann wäre nur ein Vorschlag, dass so
ein gemeinter
Vorschlag. 1638er, dann den hier und dann unseren jetzigen Eingabe.
Ja. Hat man es. Ja. Okay, dann fange ich mit dem 1638er an, mit der ehemaligen Eingabe vom RIC. Das hat man lange Zeit aufs Abstellgleis gestellt oder zumindest erstmal in den Schlafmodus versetzt, weil man gesagt hat, der Umgang mit variablen Zahlungen möchte man tendenziell von dem Konzept abhängig machen, wie man auch variable Zahlungen bei Leasingverhältnissen beurteilt. Als dieses Thema jetzt geklärt ist mit dem neuen Leasingstandard, vermeintlich, also es ist ja in festen Tüchern, dass variable Leasingzahlungen nur unter sehr restriktiven Bedingungen tatsächlich anzusetzen sind, beispielsweise wenn es ein Index ist, ist das Thema danach wieder beim IC jetzt auf die Agenda gekommen. Insofern waren alle relativ frohen Mutes, oder zumindest ich war frohen Mutes, dass es jetzt mehr oder weniger unter dieser Philosophie dann vermeintlich einer Klärung zugeführt wird. Gleichwohl in der ersten Sitzung, als das Thema diskutiert wurde, kam dann zur Sprache, aber bei Leasing, das ist eine solche konzeptionelle Ausnahme, die man dort gemacht hat. Sue Lloyd hat das erwähnt. Sie ist also eine von der Fraktionsschaft, die dieses Modell, welches bei variablen Zahlungen unter Leasing anzuwenden ist, überhaupt nicht für übertragbar hält, für andere Vermögenswerte. sodass die Diskussion daran wieder entbrannte. Und tatsächlich gab es dann eine gespaltene Meinung unter den IC-Mitgliedern, aber auch unter den beteiligten Board-Mitgliedern. Also Philippe Danjou beispielsweise kann das nicht nachvollziehen, was Soulaud an der Stelle diskutiert. Er reflektiert dann auch auf die Basis for Conclusions Textziffer 357 bei IFS 3, wo man sagt, naja, IFS 3 Contingent Consideration ist insofern eine Ausnahme, als dass ich einem Einzelvermögenswert nicht spezifisch zuordnen kann, wenn ich eine nachträgliche Kaufpreiszahlung leiste, weil das Bündel von Vermögenswerten in sich Wert schafft. Wohingegen bei einem Einzelvermögenserwerb kann ich das ganz genau spezifisch auf den Vermögenswert runterbrechen. Und insofern habe ich dann, wenn ich in einem Historical Cost Model bin, eigentlich auch die Rechtfertigung, das Asset entsprechend anzupassen. Die andere Seite ist, wie bewerte ich und wann bewerte ich die Verpflichtung, also die Liability. Und das muss man in einem Kontext sehen. Sowohl die Board-Mitglieder als auch die Interpretation Committee-Mitglieder waren gespaltener Meinung. Wenn schon die Board-Mitglieder gespaltener Meinung waren, hatten wir es als Interpretation Committee natürlich insofern schwer, dass wir sagen, ja, es gibt eigentlich keine Regel, aus der man eine Interpretation herziehen kann. Insofern können wir dann nur konstatieren, dass das Thema insgesamt zu breit ist, um es tatsächlich dann einer Lösung im Sinne einer Interpretation zuzuführen. Jetzt kommt Guido.
Ja, nur nochmal eine Frage, weil das jetzt wichtig ist zur Klarstellung. Ja. Weil aus dem, was hier steht, ist mir nicht klar, was das IC und vielleicht auch das Board nicht klären konnte. Was ich jetzt hier, es war natürlich einmal die Diskussion, kann ich das, was beim Leasing war, tatsächlich anwenden auf normale Käufe von, wo, da stimme ich dir zu, ich verstehe nicht, was der Unterschied sein soll, was Leute da meint, das begreife ich bis heute nicht, warum das jetzt was ganz anderes sein soll. Aber ich glaube, der Hauptpunkt, und ich spreche den deswegen an, wenn wir gleich zum IFRIC 12 kommen, glaube ich, dass wir da nämlich in einem ganz anderen Sachverhalt sind. Der Hauptgrund war doch, der kommt hier auch so ein bisschen rüber, und das war auch damals die Diskussion beim IFRIC. Wir haben nämlich gerade gesagt, wenn die Variabilität der Liability abhängt von meiner eigenen Activity, also ich bin der Käufer und es hängt von meiner Activity ab, habe ich dann tatsächlich schon eine Verbindlichkeit, weil ich kann mit meiner Activity ja das Ganze beeinflussen. Und deswegen haben wir gesagt, alles was so mit Index und so angeht, das kann ich nicht beeinflussen, da habe ich eine, aber ansonsten hätte ich eine. Und das steht ja hier auch irgendwo, ne? Abhängig von der Activity. Also man hat, es ist schon daran gescheitert, habe ich überhaupt eine Liability am Anfang, richtig? Und wenn das, war das der Hauptgrund, und dass man gesagt hat, da konnte man sich darauf einigen, und das ist auch im Leasing-Standard nicht geregelt, finde ich auch seltsam, weil da ist es, meine ich, eigentlich geregelt, aber wie auch immer. Genau so. War das der Hauptgrund, zu sagen, wir können uns immer noch nicht einigen, habe ich eigentlich eine Liability? Weil danach kommt ja erst die Frage, wird es danach
wie gehe ich damit? Nein, also da kann ich dir schon recht geben. Einer der wesentlichen kritischen Punkte ist, wie gehe ich auf der einen Seite mit der, also habe ich eine Liability und wie würde ich, wenn dann, mit der Liability umgehen? Also eine Frage ist dann, dass ich im Prinzip so ähnlich wie eine Asset Retirement Obligation dann eine mehr oder weniger den Gleichklang fahre zwischen Asset und Liability. Oder angenommen, man würde das machen. Man würde sagen, okay, ich behandle das Ganze erfolgsneutral. Ich bilde die Verpflichtung tatsächlich ab, die ich potenziell in einem zukünftigen Zahlungsmittelabfluss habe. Ja. Wobei man darüber streiten kann, ist das ein Outflow of Economic Resources, weil das ja praktisch die Werthaltigkeit meines erworbenen Vermögenswertes manifestiert. Wäre dann die Frage, naja, wenn ich das, den Vermögenswert dann immer anpasse, und ich mache eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Bewertung, eine, sagen wir mal, Fair-Value-Bewertung. Was bedeutet das denn dann für die Abschreibungsmuster? So, pagatorisch ist noch überhaupt nichts passiert. Ja, dann in einem Quartal sage ich, och, ja, jetzt ist meine Wahrscheinlichkeit von 20% auf 30% gestiegen. Ich schreibe das Asset hoch. Ich habe einen anderen Abschreibungsverlauf. Im nächsten Quartal steigt es auf 70%. Dann habe ich wieder andere Herstellkosten. Und dann sinkt das Ganze meinetwegen wieder auf 40%. Extremfall.
Nur noch mal festzuhalten. Ja. Ich meine, das sind jetzt alles Dinge, die im Nachhinein dann... Aber das Hauptargument war zu sagen, wir können uns nicht einigen, ob in Fällen der Future Activity tatsächlich eine Liability besteht. Das war erstmal, weil wenn ich die nicht habe, wenn ich sage, das kann ich nicht sagen, dann kann ich natürlich auch nichts passivieren und nichts aktivieren. Und dann all die Punkte, die du hast, die kommen ja dann im Nachhinein.
Ja. Aber ist dann der Leasingstandard richtig? Weil bei dem Leasingstandard sage ich doch, ich habe eine Liability und sage dann, ich bin aber die... ich habe da dieses Constraining drin. Ich ist ja eine Financial, ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen mit Asset Retirement Obligation, das ist non-financial, ja. Leasing bin ich bei einer Financial Liability. Richtig. Und dann habe ich, das ist die Ansatzfrage, ja, ist getrennt von der Bewertungsfrage.
Beim Leasing, oder beim Leasing habe ich ja auch den Unterschied, ich setze sie an, wenn sie indexbasiert ist oder genau. So.
Das aber wenn sie mit dem Wesen der Liability zu tun. Oder wenn sie faktisch auf jeden Fall Bestand hat, also wenn sie auf jeden Fall
sich aber das ist doch auch das Argument, wenn es von meiner Future Activity abhängt, dann nicht. Und dahinter kann ja nur dieses Thema stecken, was ja lange diskutiert wurde, kann ja nicht in der Luft hängen, ist, ich kann es selbst noch beeinflussen, es hängt von meiner Activity ab. Ja. Okay, also das war nur noch, das ist glaube ich gleich wichtig, wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, nach IFRIC 12, gilt genau dasselbe. Wir sagen, nein, das gilt nicht. Weil nach IFRIC 12 in einer Konzession bin ich als Konzessionär eben halt nicht in der Lage zu sagen, ich fahre mal nicht die Strecke Bremen-Hamburg heute, habe ich keine Lust zu. Mache ich nicht. Ich bin verpflichteter, also das wäre für mich jetzt nochmal der Punkt, wenn wir jetzt nochmal zu dem, weil wenn wir das, um den Kreis zu schließen, dann muss ja am Ende auch, kann ja nur die Antwort sein, bei unserer Eingabe, zu der wir gleich kommen, können wir auch nicht lösen, weil da gibt es keine Liability, wissen nicht, ob es eine Liability gibt. Und hier würde ich dann sagen, wenn wir da ansetzen, sagen ja, wenn das euer Ansatzpunkt war für die 1638er, Klammer auf, bei Leasing habt ihr das anscheinend hinbekommen, ja, aber gut, da scheint ja zu Leute der Meinung zu sein, was ganz anderes.
Ja.
Dann ist aber zumindest bei den Konzessionen doch dieses Argument greift dann doch nicht mehr.
Aber das ist die gleiche Diskussion wie bei CO2-Kraftwerken, die Emissionsrecht bekommen, war auch die Frage, ob die eine Liability haben, da könnte ich genauso sagen. Die haben eine Konzession, die haben überhaupt nur die Rechte bekommen, weil sie eine Konzession bekommen haben. Und die müssen das Kraftwerk laufen lassen, trotzdem
mal da. Müssen sie nicht. Die können genauso gut hier deinen Strom aus Gaskraftwerken oder was wollen. Das ist ein Verbund, die werden die Dinger, das müssen sie nicht.
Guido meint, den Fahrbetrieb musst du dann aufrechterhalten oder die Autobahn pflegen oder sonst was, wenn du die Konzession bekommen hast. Insofern kannst du von deinem Leistungsversprechen, für das du eine Variabilität an Vergütung zahlen musst, nicht zurücktreten.
Aber das ist doch, faktisch bekomme ich doch die Emissionsrechte genau aus dem gleichen Grund, aber ich merke, ich finde auch keine andere Chance dabei, als sie einzusetzen, um mein Kraftwerk laufen zu lassen.
Wirtschaftlich könnte man diese Sichtweise vertreten. Die Frage ist, was ist tatsächlich hart ableitbar? Und Guido, ich finde deinen Gedanken durchaus, ich kann ihm nachfolgen. Ich denke, dass man diesen Hinweis auch geben kann, insbesondere, also es gab eine Debatte, kann man das losgelöst davon beurteilen? Was ist das Prinzip, was dahinter steht? Und die Mehrheitsmeinung war dann, wenn wir das grundsätzliche Prinzip an der Stelle nicht finden und nicht festlegen, mit der Liability, dann können und sollte man das auch nicht in einem Spezialfall von IFRIC 12.
Ja? Aber da sehe ich halt genau den Ansatzpunkt, dass man, ich meine, ich halte es für nicht überzeugend vor dem Hintergrund des Leasingstandards, aber gut, wenn man sagt, für 1638 können wir es nicht, die Begründung Own Activity, ja, dann würde ich da nochmal den Ansatz machen und sagen, aber bei IFRIC 12 hast du einen anderen Fall, da sind wir bei Service Concession, da ist genau, du bist vertraglich verpflichtet, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, die Autobahn zu betreiben oder wie auch immer, oder die S-Bahn in oder sonst was zu betreiben. Dieses Argument passt da nicht. Ich bringe es deswegen, weil bei unserem Fall man ja einen Fall zumindest mal die erste Antwort gegeben hat, so im gewissen Sinne, du brauchst keine Construction Upgrade, aber es kann doch dann nur sein, wenn die Entscheidung, so wie man sie getroffen hat für 1638 und für den insgesamt den IFRIC 12 Fall, dass dann in unserem Fall auch gesagt wird, da können wir nichts zu sagen. Da kann ja nichts anderes bei rauskommen. Also deswegen verstehe ich nicht, dass man da nochmal sagt, da überlegen wir nochmal. Und da müsste man jetzt ansetzen und mein Vorschlag wäre, weil wir das auch vom DSC eingebracht haben, dass man mit dem Staff darüber mal spricht, weil ich glaube, das Wichtige ist ja, die bereiten ja jetzt ein Paper vor für unseren Fall. Und dass man da nochmal sagt, also das ist immer schwierig, das weiß man ja, wenn der Staff da irgendwas geschrieben hat, da rauszukommen, dass man mit denen mal spricht und sagt, wie seht ihr das, dass das dann möglicherweise, muss man da abwarten, auch mit in das Papier eingeht, dass zumindest dieser Aspekt nochmal gewürdigt wird und sagt, ist der Sachverhalt bei IFRIC 12 halt nicht ein anderer als bei einem normalen Vermögensgegenstand, den ich kaufe und wo der Kaufpreis abhängt von meiner zukünftigen Nutzung dieses Vermögensgegenstandes. Da habe ich eben halt nicht die Möglichkeit bei der Konzession, nicht einfach zu sagen, ich fahre da nicht auf der Stelle.
Ich habe eine etwas gespaltene Meinung dazu, weil ich faktisch, wenn ich einen Vermögenswert kaufe, ökonomisch mehr oder minder gezwungen bin, in meinem besten Interesse einzusetzen. So. Und in meinem besten Interesse, dann würde ich natürlich wieder sagen, dann sollte ich eigentlich wiederum auch meine zukünftige Zahlungsverpflichtung in Anführungszeichen evaluieren. Ja. Auf der anderen Seite, ich weise nur darauf hin, ich finde, es ist eine große Chance, dass die Unternehmen sehr viel externes und internes Rechnungswesen kalibrieren. So, ich sehe, zu welchen Herausforderungen das teilweise bei Business Combinations führt, bei diesen Contingent Payments, und wie schwer das manchmal eben auch von Analysten nachvollzogen werden kann, wo man mehr oder minder den Vermögenswert einfriert und dann nachgelagert kommt eine Zahlung, die dann noch zu leisten ist. Diese Zahlung ist dann irgendwie, manche Unternehmen verbuchen sie als Special Item oder sonst was, ja, ist finanziell und so weiter. Wenn ich das auf Einzelvermögensebene herunterbreche, wo die deutliche Mehrheit von solchen Fällen auftritt, und ich dann, und das ist dann die, klar, da bin ich bei der nachgelagerten Frage, wie gehe ich denn dann mit den Vermögenswerten um? Weil wenn ich die Liability buche, habe ich entweder die Konsequenz, dass die Liability, Veränderung der Liability immer erfolgswirksam ist, so, oder ich passe irgendwie meinen Vermögenswert an. Viel mehr Alternativen habe ich nicht. Vielleicht noch irgendwie so ein Eigenkapital, aber nehmen wir mal außen vor. So, und wenn ich meinen Vermögenswert immer anpassen muss, wie gehe ich dann in der Folgebewertung damit um? Also Abschreibungsmuster etc. pp., Standardkosten. Ich sehe da aus einer praktischen Perspektive jetzt, aus einem theoretischen Konzept her würde man sagen, na prima, dann kalibriert er das und das ist gut. Aber gerade weil, wenn ich gezwungen bin, immer eine Erwartungshaltung zu bilden und wirklich unterscheiden muss, sind es jetzt 20% oder sind es 40% oder sind es 60%?
Ich verstehe jetzt noch nicht, ehrlich gesagt, in welche Richtung, was deine Argumentation ist. Ich bin ja bei dir, dass man argumentieren kann, das kam ja auch von Nikolaus, dass man sagt, eigentlich bin ich doch auch wirtschaftlich, wenn ich so ein Ding kaufe, werde ich natürlich damit produzieren, und wenn mein Kaufpreis abhängt von den zukünftigen Umsätzen, dann ist dieses Argument, ja, du musst ja nicht produzieren, bin ich dabei. Lass mir vollkommen offene Türen ein. Aber anscheinend hat ja so Leute in ihrer unermesslichen Weisheit und andere Leute etwas anderes beschlossen. Ich will ja nur darauf hinweisen, dass der EFOI-12-Fall nochmal ein anderer ist. Da ist nämlich selbst diese sehr unwahrscheinliche eigene Entscheidung nämlich nicht mehr gegeben.
Darf ich an der Stelle mal einhaken?
Ist das nicht bei Leasing dann wieder genauso? Also ich meine, da muss ich ja auch... Also
aber Leasing ist ja anscheinend was ganz anderes, habe ich gerade gehört.
Ja, okay. Also meine Frage geht dahin, dass dieses Thema ja jetzt auf IAS 1638 bezogen ist, die vorläufige Entscheidung gefällt. Und da wird ja auch deutlich, man hat hin und her diskutiert und es gibt eine Menge Standards, wo das irgendwo eigentlich eine Rolle spielt. Und jetzt gesagt, das ist zu breit, das können wir hier nicht klären. Die IFRIC-12-Frage wurde ja gezielt ausgeklammert mit der Überlegung, kann man sie einzeln diskutieren und klären? Und dann haben Sie ja gerade gesagt, haben Sie beschlossen, kann man nicht einzeln. Warum ist jetzt das IFRIC-12-Thema nicht Teil dieser vorläufigen Entscheidung? Also
ist es ja.
Nee, das ist ja, deswegen haben Sie es ja angefangen, das ist ja noch als current, und da steht ja auch da, dass die vorläufige Entscheidung fürs nächste Mal erst vorbereitet werden soll. Warum ist denn, ich meine, ich sehe vielleicht...
Post-Wording, vielleicht ja also eine, nur weil man selber in Anführungszeichen da mit dem Wording noch hadert. Also es ist, ich will nicht sagen, eine eigene Bankrotterklärung, aber...
Ja, aber wenn man sagt, das Thema, das ist nicht sinnvollerweise getrennt zu entscheiden, sonst fällt in den großen Bereich der variablen Zahlung für alles Mögliche. Also warum hält man die Entscheidung hier noch offen? Während unter dem Titel IAS 1638 ist es halt abgelehnt. Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe es auch. Ich verstehe es auch.
Gibt es da vielleicht sogar einen Grund dahinter?
Ja, ich hoffe mal, es ist der Grund, aber die Hoffnung wird es ja wahrscheinlich fehlgehen. Es liegt eher daran, dass was Martin Schwimmer gerade gesagt hat, dass man da irgendwie mit dem Wording noch ein bisschen rumgehaspelt hat. Meiner Ansicht nach gibt es dafür einen Grund. Natürlich hängen die beiden Dinge zusammen. Aber wenn das Argument beim 1638 das ist, ich kann die Verbindlichkeit vermeiden, weil sie von meiner Zugaktivität dann packen, fasst das bei der Funktion gerade nicht. Und das möchte ich möglichst frühzeitig mal in die Diskussion beim Staff bringen. Weil ich weiß nicht, wer da dran sitzt und das macht und sich da irgendwelche. Weil ich befürchte, das wird alles, wird da rein Tisch gemacht. Man sagt, das ist 1638, der 12 ist nur ein Sonderfall und alles weg. Können wir alles nicht machen. Aber dann möchte ich schon mal den Staff dazu bringen, mal Farbe zu bekennen und mal zu sagen, was denn der Grund dafür ist. Und ich glaube, wir sollten genau diesen Punkt anpieksen und sagen, wenn der Grund ist, so haben wir es verstanden, Future Activities, dann denkt bitte mal daran, bei der Service Concession habe ich die Möglichkeit nicht. Und das, was am Ende dann ja bedeutet, jetzt mal auf den dritten Fall, den wir eingebracht haben, dass der dann auch weiter besprochen werden müsste. Wenn man sagt, gut, wenn ich jetzt in dem Fall bin, Service Concession, ich habe die Freiheit nicht, dann habe ich eine Intangible, da muss ich eine Verbindlichkeit. Und natürlich kommen danach dann die Fragen, werden dann Änderungen in der Liability, die ich anfangs eingebucht habe, werden die zu den Anschaffungskosten aktiviert beim Intangible oder im Financial Asset Modell ist ja der Vorschlag, zumindest wenn, das ist jetzt unser Fall, Leasinggeber und Grantor gleich sind oder affiliated, dann war ja der Vorschlag eher das zu verrechnen, das gehört zum Revenue Recognition, finde ich auch in Ordnung, dann ergibt sich das Problem gar nicht, ja? Das ergibt sich nur im Intangible Asset Modell. Aber ich glaube, wenn die jetzt schon die Klappe runterlassen und sagen, du hast da keine Liability und so weiter, dann werden natürlich auch die anderen Fragen nicht beantwortet. Dann wird am Ende, bleibt es dann bei unserer Eingabe nur dabei, ja, du brauchst keine Construction Service, du kannst trotzdem in Free 12 sein, aber das war's, mehr sagen wir dir nicht. Also den Vorstoß würde ich gern da nochmal machen und dann vielleicht auch nicht nur in einem Comment Letter, sondern auch mal auf informellem Wege. Ich mache jetzt mal das Mikro kurz aus. Wir haben das in unserem Video heute auch gesprochen. Bei Variablenzahlungen beim IFRS 12 würden wir mit der Begründung, ich kann mich der Verbindlichkeit entziehen, wird das nicht gemacht?
Aber die Begründung.
Aber das ist doch sinnvoll, dass wir nicht nur anmerken, dass wir sehr wohl den IFRS 12 Fall als leicht anders sehen als die anderen Standards und dass wir zusätzlich vorschlagen, dass man diesen Ausschnitt in die IFRS 12 Diskussion, die wir ja ohnehin jetzt angestoßen haben, integrieren.
Genau, also ich würde vorschlagen, diesen Fall praktisch in die Variabilität und den Zwang zur Leistung dieser variablen Zahlungen, weil man das Leistungsversprechen so gegeben hat und die Leistung auch erbringen muss, keine Entscheidung mehr darüber macht, ob man selber etwas produzieren oder Service erbringen will, Serviceverpflichtung hat, in dieses Papier hier mit einbringen, mit Issue 1, 2, 3, oder sagen, okay, die hier in unserer Eingabe ist eben nicht differenziert, ob eine fixe Zahlungsverpflichtung besteht oder eine Variable. Wir haben auf die Variable nicht expressis verbis abgezielt. Dass man das in der Nuancierung dann praktisch hier noch mit reinpackt.
Aber du hast recht, aber natürlich haben wir die Variablezahlung in dem allgemeineren IFRS 12 Thema.
Ja,
da ist es schon
genau.
Und da sagen wir ja auch, bitte weiter auf. Das ist ja der Ansatzpunkt, zu sagen, auch bei variablen Zahlungen, die von Aktivitäten ableiten. Schaut euch das an. Und das hilft uns natürlich bei unserer Eingabe dann auch. Die Zugehörigen hast vollkommen recht, erstmal nur haben wir aus Vereinfachung gesagt, nehmen wir ein bisschen fixe.
Ja. Aber wir haben schon zu der Zeit, als diese IFRIC 12-Frage im Outreach gestellt wurde, haben wir schon darauf geantwortet, dass wir das im Wesentlichen auch mit unserer eigenen Eingabe als zweites Thema da. Ich sage mal, dass wir die Verbindung sehen, wenn es auch nicht wirklich genau die exakt gleiche Frage ist.
Genau, und das können wir ja noch mal deutlich machen, dass das hier natürlich auch eine Rolle spielt. Und damit retten wir das Thema vielleicht nochmal rüber. Da sind wir jetzt auch als nächstes, wenn ich hier dem Verlauf folge, bei der Frage, was konnte man denn schon zu unserer Eingabe herausarbeiten? Und was herausgearbeitet wurde, ist, dass unser Issue 1, nämlich ob ich tatsächlich einen Upgrade-Service brauche, um überhaupt im Scope von IFRIC 12 zu sein, das Ganze wurde verneint und entspricht damit unserem Verständnis. Was das Issue 2 und 3 anbelangt, da gibt es hier jetzt relativ wenig Konkretes, was man dem Update entnehmen kann. Meiner Wahrnehmung nach in der Diskussion in Bezug, lassen wir variable Zahlungen mal außen vor, geht das in eine Richtung, die durchaus sagen wir mal, unserer Eingabe entspricht. Man evaluiert momentan noch, ob man an irgendwelchen Stellen sich weitere Baustellen aufmacht oder irgendwelche Prinzipien durchbricht. Insofern ist dann noch ein hinreichendes Maß, ich nenne es einfach mal so, an Unsicherheit in Bezug auf Cross-Cutting-Issues. Und da ist der Staff eben momentan mal aufgefordert, sich Gedanken zu machen und das bei einer der nächsten Sitzungen dann eben wieder vorzubringen. Insofern ist der Vorschlag vielleicht auch nicht schlecht, nochmal das Angebot zu unterbreiten, dass man vielleicht mit dem Staff dann nochmal eine Telco macht, irgendwas, wo der Staff dann hinreichend nochmal Fragen stellen kann, wenn er denn noch Unsicherheitsgrade hat an der Stelle.
Ich würde es nur, das kann man sicherlich gerne machen jetzt zu den Fragen 2 und 3, das sind ja Folgefragen dann am Ende. Die 3 ist ja nochmal eine spezielle, oder?
Ja.
Also die 3 ist ja praktisch ein Fall, wo ich 3 Parteien habe, wo also der Leasinggeber des Materials nicht gleich dem Grantor ist. Und da stellt sich dann die Frage, ist nicht eigentlich der Grantor der Leasingnehmer, weil er alle, und die ist ja sehr speziell, die Frage. Aber wir müssen es halt auch verbinden mit der ersten Frage, dass wir sagen, auch bitte bei Variable Payments, das könnt ihr eigentlich bei Mifid 12, sollte das doch nochmal aufnehmen. Das ist das andere, dieser andere Fall, den man oben hatte. Ne? Mhm. Und dass man das möglichst, weil ich sage immer, je früher man mit dem Staff spricht, der die Papiere schreibt, umso besser. Ob sie es dann am Ende umsetzen, ist immer noch eine Frage. Man sollte es zumindest mal probiert haben, denen diese Argumente zumindest zu sagen, das ist ein anderer Fall, Mifid 12 Variable Payments, als der 1638.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo wollen wir denn jetzt hin? Im Moment würde ich das jetzt so lesen, dass das IFSIC sagt, wir können sich klären und damit ist es für mich eine klare Accounting Policy, die ich Richtig. Habe. Ja, können wir damit nicht eigentlich relativ gut leben? Ja, eigentlich nicht. Ich habe eine Hardline-Position, das ist ein Finanzinstrument, die lässt sich nur schlecht durchsetzen. Jetzt habe ich gelernt, das ist eine Accounting Policy. Das heißt, ich kann auch damit leben, wenn der Mandant sagt, der macht als nachträgliche Anschaffungsherstellungskosten nach 1638, 28. Das macht das Leben entspannter, wenn wir da eine Accounting Policy akzeptieren. Also ich meine, wir sehen ja auch beim ISB, dass es der Hardliner gibt, das zu Lloyd, ist ja klar, das ist ein Finanzinstrument, da müssen alle nachträglichen Anpassungen müssen durch die G&V. Es gibt beim Board, gibt es dagegen Widerstand. Wir können natürlich jetzt weiter nachpushen, aber was ist denn die Wahrscheinlichkeit, was rauskommt?
Es geht ja nicht um den 1638er. Es geht um den, dass wir sagen, wenn ihr das schon aufgegeben habt beim 1638er und sagt, variable Zahlungen kann ich nicht als Liability ansetzen, weil ich könnte sie durch Future Activities vermeiden. Ja, wenn ein einziges Argument nur, aber beim IFRS 16 konntet ihr es. Aber
der Hund, ich meine, das hat aber der IS.
Der Hund drauf. Mir geht es um die Frage IFRS 12. Dass wir da nochmal anpieksen und sagen, Leute, bitte das nicht gleichzeitig mit aufs Abstellgleis schicken, weil da ist der Sachverhalt dann etwas anderer. Und da können wir natürlich auch sagen, ja, da kann auch jeder machen, was er will, aber ich glaube, das war ja genau unser Punkt, dass wir Diversity in Practice sehen und dafür sehe ich schon Interpretation.
Ich sehe bei 1638 viel mehr Diversity in Practice, ist, ja, aber, also die ist natürlich viel größer.
Aber das ist nochmal ein anderes Thema, wollen wir das nochmal aufmachen? Das kann man auch nochmal aufmachen. Ich bin jetzt eher auf dem Trip bei dem.
Die Enforcement-Sicht ist da ganz interessant, ob die Enforcement-Sicht mit einer Diversity in Practice so leben kann. Ne? Also als Abschlussprüfer würde ich jetzt sagen, das bestätigt, dann ist das so.
Ich meine, die Frage ist, für mich stellt sich die grundsätzliche Frage, sag mal, welche Sicht haben denn Analysten? Also ist es für Analysten grundsätzlich egal? So. Und da ist, ich sag mal, der einer der Aspekte ist eben, naja, wenn ich gezwungen bin, eine höhere oder eine nachgelagerte Zahlung zu leisten, wenn bestimmte Bedingungen denn dann erfüllt sind. Und das Geschäftsmodell ist besser oder die Wertschöpfung ist dadurch besser als erwartet, dann hat diese Verpflichtung, potenzielle Verpflichtung, einen ganz anderen Charakter, als wenn ich wirklich ohne irgendwas anderes in die Hand zu bekommen, einen wirtschaftlichen Abfluss habe. So, und insofern ist diese Verpflichtung hat eigentlich einen anderen Charakter.
Das IC hat es doch selber nicht geklärt. Ich habe gelacht, als ich das gelesen habe, weil das IC schreibt irgendwie, some board members. Nicht das IC kann sich nicht einigen, ob das eine Verpflichtung ist oder nicht, sondern hat man schon den Sündenbock gefunden, some board members, wobei ich mir dann gedacht habe,
also
some
man
board
muss members ehrlicherweise sagen,
sind ja
dass
irgendwie das IC nur drei da.
Vier sind, also, ja.
Waren vier da?
Ich meine, es wären ja der Sitzung.
So, sind die vier repräsentativ, um zu sagen, some board members? Also da,
Nein, also ich hätte auch geschrieben, dass, nein, aber auch das IC war gespalten. Also ich hatte eine klare Meinung gesagt, dann adaptieren wir doch das Leasing-Prinzip. Ja. Aber man hat eben vielfach Angst, dass man an anderen Stellen dadurch Prinzipien wieder verletzt, dass das zu unbedacht ist. Und deshalb hat man das auf Abstellgleis geschoben.
Also ich würde einfach mal, wir haben ja auch mit unserem Hörer gesprochen, ich sehe deinen Punkt, ja, und ich würde auch sagen, gerade vor dem Hintergrund mit Leasing, warum man das dann nicht entscheiden kann, aber der Eindruck, den er mir vermittelt hat und den man auch so mitbekommt vom Board anscheinend, ist, das dürfte wohl vergebene Liebesmühe sein. Also da werden teilweise Argumente vorgebracht, Leasing ist ja was ganz anderes, hattest du ja auch gerade gesagt, das hat nichts mit dem normalen Kauf zu tun. Ich behaupte mal, in dem Fall, da nochmal reinzugehen, wird sehr wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber was uns da geschildert und mir geschildert wurde, war, der Zug ist eigentlich abgefahren.
Das habe ich auch so verstanden. Deswegen würde ich es vergebene Liebensmühe.
So, also man kann das ja auf die Prioritätenliste beim ISB setzen, wenn tatsächlich da so große Probleme entstehen, die auch zu einer solchen wirtschaftlich falschen Darstellung führen, dann müssten doch alle auf die Barrikaden gehen. Aber ich meine, Ding ist seit 3, 4, 5 Jahren auf dem Abstellgleis gewesen. Es ist relativ ruhig.
Es ist ja auch ein Witz, dass man damals gesagt hat, das Board haben alle abgenickt. Also es
ist genau,
gesagt,
das ist, das machen wir
Leasing, gucken uns mal an, was beim Leasing kommt, dann wissen wir. Und jetzt kommt auf einmal Board, vielleicht war Sula damals noch nicht Board-Member, das ist sie jetzt dann, aber sie war ja damals auch irgendwo involviert, sie lebt da auch schon seit längerem in Cannon Street 30. Jetzt auf einmal sagt man, nee, das ist ja was ganz anderes, Leasing. Ja? Da muss man sich ja auch fragen, fühlt man sich auch ein bisschen
verändert. Man kann sich den Audio-Track anhören, aber, ich habe genau das Gleiche.
Aber mein Punkt ist, ich glaube, das Thema, so seltsam es auch ist, die Aussichten da sind relativ gering.
Ja, weil da steht ein Hardliner gegenüber.
Mein Punkt ist ja nur, wenn das Argument hier ist, ich habe keine Verbindlichkeit, weil ich kann mich der entziehen. Dann würde ich da nochmal den Angang machen und da, glaube ich, sind eher noch Chancen, das nehme ich auch jetzt deinen Schilderungen von der Diskussion, auch von unserem Mitglied, dass man sagt, ja, da, mit dem Argument, ob es am Ende rauskommt, weiß man nie, dass die IFRIC 12-Thematik nochmal aufgenommen wird. Die Chance ist höher. Also das kann man sich nochmal vorstellen. Weil am Ende, weiß ich es nicht, aber
also ich sehe die Chance als 50-50. Ich kann genauso gut sein, dass alle sagen, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, ich weiß es nicht. Ja.
Aber hier bei dem
60, ich habe aber auch kein Problem damit, dieses Argument vorzutragen, weil es eben nochmal differenzierter den Blick dafür schärft. Ja? Und ob der, sagen wir mal, der Wurm dann aufgegriffen wird und ist ja ein Würmchen, was man da jetzt hinschickt. Und man das Ding am Haken hat oder nicht, das wird sich dann danach zeigen.
Ja, also ich bin bei dir. Wenn du jetzt da in der Sitzung reinkommst, du hast ein Staff-Paper, das vorher schon ganz anders im Sinne von, nö, das ist alles dasselbe, und was mal, dann ist die Chance, das weißt du ja auch, relativ gering. Wenn man aber vorher schon mal an Staff herangeht und sagt, wie seht ihr das? Und die greifen das Thema auch auf, dann besteht da zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit. Am Ende, keine Ahnung, was am Ende rauskommt.
Also,
ich glaube, bei dem IFRIC 12 sehe ich eher noch eine Chance, dass das nochmal diskutiert wird.
Ich würde mal jetzt auch im Sinne der Zeit sagen, dass wir versuchen sollten, jetzt nicht diesen Sachverhalt totzureiten. Ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden. Ich glaube, der beste Aufschlagpunkt, den wir haben können, ist, wenn Michael Stewart sich meldet im Hinblick auf unsere Einladung, die raus ist. Denn dann kann ich ihn im Grunde genommen direkt ansprechen, genau da drauf, und kann sagen, pass mal auf, macht es unter Umständen Sinn, dass wir noch eine Telco machen mit dem betreffenden Projektmanager genau zu dem Thema. Ich glaube, das scheint mir der beste Aufsatzpunkt zu sein, denn wenn wir es erst im Februar machen, das ist unter Umständen zu spät.
Ja. Also Sie sagten ja vorhin, dass das Thema im März wieder besprochen wird.
Ja.
Das heißt erst wieder im März und
nicht
im Januar?
Im Januar nicht. Im Januar gibt es nur eine Videokonferenz.
Ja, okay,
und da werden nur jede Menge Agenda Decisions gekillt.
Sofern man dann überhaupt die Leute auf Video sieht, das ist ein bisschen schwierig.
Aber dann ist doch so, dann ist doch vielleicht pragmatisch gesehen, dann können wir das Thema doch im Februar hier ausführlich diskutieren. Und vielleicht können wir zumindest anregen, dass dieses kleine IFRIC 12-Ding noch einfach so lange wartet.
Ja, lass uns einfach mal schauen. Also ich werde das mit Michael nochmal ansprechen. Und wenn die sagen, nee, wir sehen da eigentlich keine Notwendigkeit, ich kann ihn speziell auf diesen Punkt aufmerksam machen und sagen, pass auf, nicht, dass ihr da falsch abbiegt, wenn ihr das in irgendeiner Form behandelt. Ich werde mit dem Bob Juhl noch sprechen vorher, den kann ich im Zweifel auch noch impfen. Ja, es muss dann nur von mehreren Ecken einfach kommen, aber ich glaube, dann können wir an der Stelle da im Moment mal einen Haken dran machen.
Also wenn, kannst du mich auch im Laufenden halten, wenn das irgendwie nicht über Michael, sondern über mich, dann sage ich unseren, weil wir reden dann direkt mit den Staff, wir machen gar nicht über Michael Stewart.
Das kann der auch machen, das ist okay.
Also ich wollte es nur, dass wir es ein bisschen koordinieren, weil ich gesagt habe, wir können das machen von unserer Seite, aber die Eingabe kam halt vom BSC. Ja,
ist okay.
Ich würde nochmal gerne herausarbeiten wollen, also jetzt nicht, um das zu sprengen, aber was ist der signifikante Unterschied zwischen diesen beiden Sichten, meinetwegen für einen externen Stakeholder? Ich kann verstehen, dass ich vielleicht dadurch irgendwie eine Art von Liquiditätsrisiko oder dass ich das darstellen und zeigen kann. Wenn man da deutlich macht, warum das so eine hohe Relevanz hat, kann man vielleicht noch den Druck erhöhen. Ob ich es jetzt rechtsrum oder linksrum darstelle. Brutto oder netto sozusagen. Ja, ob ich die variable Zahl und die Verpflichtung, direkt...
Ja, aber das ist doch leicht dokumentiert, da gucke ich einfach auf die aktuellen DPR-Prüfungsschwerpunkte, da ist das Thema unter der Überschrift IFRS 3 enthalten, dass da schon gesagt wird, es besteht der tendenzielle Anreiz, wenn ich das in die Verpflichtung reinsetze, dass ich die Verpflichtung überbewerte und in der Folgebewertung die Verpflichtung auflöse. Das gilt doch dann 1:1 auch, ich bleibe jetzt bei meinem einfacheren Beispiel, ich kaufe ein Grundstück mit einer variablen Vergütungskomponente, setze die variable Vergütung, die setze ich besonders hoch an und die bezahle ich hinterher tatsächlich nicht, dann löse ich die Verbindlichkeit, die wird gesettelt, da kommt daraus ein Ertrag und das Grundstück steht halt mit, anstatt mit 100, mit 120 Geldeinheiten in den Büchern und ist, ach super, ist ja noch nicht mal planmäßig abschreibbar ist genau, und kriegt noch nicht mal einen jährlichen Goodwill-Impairment-Test, also ist das Thema dann natürlich hochrelevant.
Wenn ich die kalibriere, habe ich das ja nicht, ne?
Wie, wenn ich kalibriere? Ja, wenn ich die nachträglichen Anschaffungskosten mache. Ja. Na klar, bei den nachträglichen Anschaffungskosten ist das Problem noch direkt, das ist ein abschreibbarer Vermögenswert, planmäßig über 10 Jahre, dann packe ich jedes Jahr an und dann schwankt mir jedes Jahr meine Abschreibung. Das sieht ja auch sehr schräg aus.
Ja, das habe ich ja...
Es gibt Argumente, warum das zu einer Verzerrung der Vermögensfinanz- und Ertragslage führen kann.
So, und wenn man nichts macht?
Haben wir eine Accounting Policy Choice, schreibt
das hinten rein,
wenn das wesentlich ist und fertig, feuerfrei.
Wenn man das zu dem Thema Accounting Policy Choice wollte ich Herrn Kunzelmann zumindest noch die Möglichkeit geben, denn er hat vorhin mal versucht reinzukommen.
Also natürlich ist, wenn sich das Board und das IFRIC nicht einig sind, ist es natürlich für uns genauso gesetzt wie für die Abschlussprüfer auch. Also das ist natürlich kein Thema. Die Frage ist natürlich, was ist wünschenswert und was nicht wünschenswert.
Haben Sie denn eine vorläufige Meinung zu dem Thema, also oben entwickelt?
Also, was uns in der Tat mit beschäftigt, ist dieses Thema, dass ich grundsätzlich einen Anreiz habe, gegenwärtige Verbindlichkeiten so hoch wie möglich anzusetzen und dann Ertragsrückgänge aufzulösen. Diese Anreizwirkung wäre neutraler, sozusagen, wenn ich das die nachträglichen Anschaffungskosten anpassen würde. Deshalb sehen wir da auch gewisses Risiko sozusagen in der Bilanzierung, dass man eben den Anreiz hat, sich zukünftiges Ertragspotenzial zu schaffen. Und das ja gerade dazu führt, wenn schlecht läuft sozusagen, zum Beispiel bei einer Business Acquisition, kann ich plötzlich sozusagen Erträge generieren. Und das wird möglicherweise für den externen Adressaten dann nicht deutlich. In Wirklichkeit läuft schlecht und trotzdem werden Erträge realisiert. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Also das würde für uns halt nur dazu führen, dass wir sagen, okay, wir schauen uns das an, ob das wirklich adäquat war. Und schauen auch gegebenenfalls, wenn da Erträge realisiert waren, dass die Kommentierung auch anständig ist. Dass im Lagerbericht drin steht, zum Beispiel, wir konnten den Ertrag realisieren, weil es sich schlecht entwickelt hat. Das ist jetzt nicht eine tolle Sache für uns. Sondern da muss dann so ein Satz rein, unsere Erwartungen haben sich nicht erfüllt und deshalb haben wir die Verbindlichkeit aufgelöst. Na, aber persönlich würde ich natürlich auch sagen, ne, passen wir an, ist sozusagen aus Accounting-Sicht für mich das Schönere, weil es keine falschen Anreize setzt.
Also ich will einen Aspekt vielleicht noch nennen, auch auf Gefahr der Zeit hin, der dann auch noch diskutiert wurde, nämlich so eine Art Philosophie, wie bei der Umsatzrealisierung invers anzubringen, dass man die Verpflichtung also nur dann ansetzt und das Asset mal hochschreibt, zu dem Zeitpunkt, wo man eine Schwelle erreicht hat, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Ganze dann in irgendeiner Form auch wieder revidiert werden muss. Dann hätte man diesen Effekt nur einmal. Aus einer praktischen Perspektive hätte ich da eine gewisse, sagen wir mal, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das praktikabel ist und dass es da auch viel Zuspruch finden würde. Allerdings hat man da das Problem, man kann das nirgendwoher ableiten. Ja? Auch das IC kann das nirgendwoher ableiten. Das wäre eine vollkommen neue Philosophie. Kalibrierung Asset Liability und macht das nur dann, wenn es eben hochwahrscheinlich ist, dass sich tatsächlich das Ganze auch realisiert. Und wie gesagt, mit all diesen Ideen ist dann hinterher gesagt worden, wir können dazu nichts sagen, ist ein Bordthema und das hat weg damit. So, dann haben wir darüber diskutiert. Ich gehe einfach mal weiter vor.
Waren wir jetzt schon bei unserem IFRIC 12 Thema, bei unserer aktuellen Eingabe?
Ja,
ich habe mal eine ganz große Verständnisfrage. Followt diese ganze schöne Diskussion. Diese Variabilität, die war überhaupt nicht Tatbestandsmerkmal. Und ich bin noch ein bisschen irritiert, ob und wo wir die jetzt noch da nachträglich einstreuen sollen.
Also das habe ja ich, hab ich ja gesagt, dass das nicht Teil unserer Eingabe war. Und dass Guido damit jetzt gekommen ist und ich dann gesagt habe, ja, dann müssen wir versuchen, diesen Connect noch herzustellen zwischen unserer Eingabe und der Entscheidung mehr oder minder, dass man die Variabilität jetzt in dem großen ganzen 1638er-Thematik sieht und deshalb dann gar nicht weiter verfolgen will. Also kann man jetzt nur sagen, okay, wir haben gesehen, was ihr da gemacht habt. Im Übrigen, das ist auch etwas, was bei unseren Sachverhalten sehr relevant ist und darüber hinaus ist es dann nicht mehr im Ermessen des Nutzers, des Vermögenswertes, wie er damit umgeht, sondern er hat eben eine weitere Verpflichtung, diesen Vermögenswert in einer spezifischen Art und Weise auch zu nutzen. Und deshalb kann er sich den Zahlungen durch sein Verhalten nicht entziehen. Und wenn das Grundlage war, dann, ja.
Ich habe ja die Möglichkeit, es ist ja auch noch Agenda Paper 2c offen, das ist nämlich genau der Sachverhalt mit Variablen für 12 und da kann man ansetzen und sagen, das ist aber ein anderer Sachverhalt als 1638, weil da könnt ihr euch nicht entziehen. Das war bei unserer
ursprünglich
nicht mit drin, aber wir haben ja noch zwei offen.
Ja, aber deswegen frage ich, weil das ist nicht in unserer Anfrage, das war ja auch gar nicht Thema des Fact-Patterns. Ich frage deshalb nach, weil wir uns ja auch nochmal dann abstimmen müssen, wie wir jetzt sozusagen für unsere Eingabe den.
Ja, aber man muss ja auch sagen, warum haben wir das gemacht? Wir wollten es ja nicht beliebig komplex machen. Es war schon komplex genug. Und wir haben gesagt, die Anfrage, ob variable Zahlen und so weiter, ist ja sowieso auf der Agenda. Wenn die das jetzt aber wegwischen wollen, damit über 1638, dann müssen wir es wieder aufgreifen und sagen, aber die Frage steht ja auch noch offen.
Darf ich mal ganz kurz aufrufen? Ist das denn ein Thema für die Deutschland?
Also ich kann nur sagen, in unserem Factplan ist es nicht aufgetreten. Also zu sagen, ich habe eine Zahlung vom, also sozusagen zurück an den Grantor und die hat eine Variabilität, sondern da war eher die Erwartungshaltung, oder sagen wir mal so, wir haben sich thematisiert, ob die jetzt noch schwankt oder nicht. Das war ja auch für unsere Accounting-Frage, die wir aufgeworfen haben, nicht der Punkt, sondern der Punkt war ja, was passiert mit diesem, ich sag mal, gegenläufigen Geldfluss, dem Grunde nach, was passiert mit dem?
Besteht das Risiko, dass wenn wir das da reinhängen und die Anfrage, dass wir die ganze Anfrage dann zurückgefeuert bekommen?
Naja, das ist nämlich, das muss man auch ein bisschen abwägen, weil das waren so nicht angefragt.
Das glaube ich nicht, weil man ja schon angefangen hat, die Issue separat zu beleuchten. Und insofern wird man für das eine Issue ist ja jetzt schon das Ding gefunden. Und bei den anderen beiden Issues, ich glaube, das wird man schon differenzieren. Gleichwohl, ich hege fast die Befürchtung, dass wir damit erneut Schiffbruch erleiden, aber ich habe auch nichts dagegen, das Würmchen in den Teich zu hängen und dann mal gucken, was passiert.
Also man muss schon fairerweise mal sagen, auch die Frage, die das IFRIC hier, weiß ich, nach Jahren wieder aufgegriffen hat in Bezug auf IFRIC 12, war ursprünglich nur mal Zahlungen des Betreibers an den Grantor. Da war dann in einem Nebensatz, soweit diese Fees auch variable sind, Und wir haben dann darauf Bezug genommen, weil gesagt, die allgemeine Frage, die taucht bei uns auch auf, deswegen gibt es da einen Link. Und das war so, es ist oft leider, dass auch im IFREG die Themen so einen Drive kriegen und manchmal irgendwie dann der Titel und die Überschrift, die sehen laut, dann plötzlich, man findet es gar nicht wieder, weil es dann irgendwie eine Kurve genommen hat. Das ist auch hier so gewesen. Also die Verbindung war ursprünglich schon eine ganz deutliche, nämlich mit unserem Aspekt 2 war genau die Frage, die das IFREG da im Juli oder weiß ich was, also rumgeschickt hat, war schon deckungsgleich.
Dann komme ich zum nächsten Agenda-Punkt. In IFRS, beziehungsweise IRS, ist klar geregelt, was passiert denn eigentlich bei Modification of Debt? Sprich, wann habe ich ein Modification und wann nicht? Wann habe ich ein Settlement? Da gibt es diese 10%-Klausel in Bezug auf Cashflows und so weiter und so fort. Wenn man sich das Ganze jetzt auf der Aktivseite, auf die Aktivseite legt, dann stellt man fest, dass ein Austausch von Vermögenswerten, da eben es nicht eine adäquat gleichwertige Regel gibt. Und insofern wurde diskutiert, ob es sowas bedarf. Naja, sicherlich, weil momentan ist keine Regelung da. Es scheint Diversity in Praxis zu geben. Auf der anderen Seite hat das IC dann entschieden, dass es nichts Greifbares gibt, auf Basis dessen eine solche Regel erstellt werden könnte und insofern die Anfrage als solches abgewiesen. Das können wir jetzt kommentieren. Oder einfach zur Kenntnis nehmen.
War das nicht schon mal ein Thema mit Griechenland?
Ja, klar.
Die Recognition, ja.
Nein? Ja. Es ist natürlich ein Thema, weil in jeder Bank auf jeden Fall haben wir das Thema bei Restrukturierung von Krediten. Ja. Und wir brauchen, und jede Bank hatte auch eine Accounting Policy dazu.
Also für mich ist das ein größeres Thema, muss ich ehrlich sagen, als diese Service Concessions und die variablen Zahlungen. Aber
warum haben wir das nicht eingebracht?
Ja.
Martin?
Bin ich Prüfer oder was?
Ja, da. Ja.
Bin Getriebener.
Das Thema ist komplex, aber
ja.
Ne? Ist das. Gut.
Nein, da hat sich auch die Welt mit potenziellen Accounting Policies zufrieden gegeben. Ist die Analyse, das war ja mein Punkt, wo ich sagte, bei Variable Payments, bei Concessions, wo drängt es, wo brennt das Thema wirklich? Oder kann man dann sagen, na gut, dann ist es halt so. Und wenn ich wirklich ein ganz dickes Ding habe dabei, dann bin ich eh über IAS 1 gezwungen, dazu irgendwas zu berichten.
Genau,
oder im Lagebericht, wenn ein Lagebericht denn tatsächlich existiert.
Würde ich auch sagen, es drängt nicht.
Aber
was mir ein bisschen fehlt ist, steht, ist ein Issue in Practice. Aber heißt das jetzt, dass alle Accounting Policies, die man sich gegeben hat, die sind auch gleich? Oder
die sind nein, sicherlich
nein,
nicht gleich.
Nein.
Also gibt es Diversity in
Practice? Es gibt Diversity, ja.
Darf ich
auch? Ich sage ja an der Stelle, ich müsste eigentlich, wenn ich das ernst nehme und wenn ich die Fälle gleich gewichtet sehe, also auch den wir hier zu IFRIC 12 haben, müsste ich dann auch kommentieren und sagen, Leute, da ist aber schon ein hoher Bedarf dazu. Ja,
aber die wichtige
so,
Sache
und dann,
ja nicht.
Dann ja. Und dann zumindest, und das steht ja hier in dem Text nicht drin, dann gibt dem Board bitte Kenntnis davon, dass ihr das Thema nicht lösen könnt. Und weist das Board expressis verbis darauf nochmal hin, weil das fehlt meines Erachtens hier in dem Passus.
Also ich möchte mal gern konkret fragen, es steht ja in der Begründung, nicht alles, was heute diskutiert wurde, aber unter anderem, dass eine Interpretation kein Mittel ist, um die Frage zu beantworten.
Ja.
Es gibt andere Mittel. Gibt es irgendwie einen Vorschlag, was man stattdessen macht? Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, es steht no, not to progress further at this time.
Ja, der Aspekt ist, dass man...
Warum denn jetzt nicht, aber...
Naja, das kann ich nicht beantworten, aber ich kann sagen, warum, warum man in Anführungszeichen den Schritt nicht geht, da selber etwas zu entwerfen. weil einfach die bei bestimmten Themen zu Finanzinstrumenten die Meinungen im Board so gespalten sind. So, und wenn man schon nicht weiß, was das, sagen wir mal, die Führungsspitze will, was nützt es denn dann, wenn der Interpretationstross da irgendwas interpretiert? Das schafft nur Verzweiflung bei denjenigen, die solche Dinge kommentieren, wo das dann wieder in die Tonne geklopft wird. Wenn, dann braucht man meines Erachtens von oben her eine strategische Richtung.
Darf ich einmal was fragen? Ja. Hat das IFRIC in dem Zusammenhang gewürdigt, was man früher schon mal gesagt hat zu vergleichbaren Fällen? Weil das IFSIC hat sich ja dazu geäußert, was ich bei Derivaten mache.
Ja.
Also Swaps insbesondere, jetzt nicht Optionen, also nicht Optionsgeschäfte. Und ein Swap-Geschäft kann ja sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite stehen. Da war meines Erachtens mal im IFSIC diskutiert worden, ob für so einen Swap, also für das unbedingte Termingeschäft, ob dann beide Kriterien erfüllt werden müssen, nämlich die der Aktivseite und die der Passivseite. Und da hat man gesagt, für den Swap müssen beide Kriterien erfüllt sein. So lässt es sich auch aus IFRS 9 rauslesen. Und wenn ich das sage, dass ich den Swap nehme, dann habe ich da ja einen Ansatzpunkt, um zu sagen, wenn ich für das unbedingte Termingeschäft so vorgehe, dann kann ich für die Aktivseite nämlich auch, wenn ein Swap Asset steht, würde ich dann auch die Passivkriterien für die Derecognition anwenden, obwohl dann Asset steht, weil der Swap kann ja ein, wenn ich den jetzt in verschiedene Legs aufschneide, kann der ja sowohl eine Aktivkomponente, also eine Vermögenswertkomponente, als auch in einem zukünftigen Szenario, also auf der Zinsstrukturkurve weitergefahren, ich kann ja einen Swap unterscheiden in verschiedene Zahlungszeitpunkte.
Aber gut, dann Swaps ist das Thema relativ wenig relevant, weil ich glaube, es gibt da keine Modifications.
Also ja, doch, da gibt es schon. Also ich würde die Frage beantworten, die kann ich klar beantworten. Die klare Antwort ist nein. Also an diese Geschichte mit Swaps und tralala hat man sich nicht erinnert und sie ist auch nicht in Analogie zur Diskussion gestellt worden. Also die kann ich klar.
Gab es zu Griechenland, das war doch auch bei Mifrik, oder?
Das gab es so da
Bank of Italy. Ja, das war zu deiner Zeit, Guido, das müsstest du.
Bank of Italy gab ein großes Thema, das wurde von ESMA adressiert ans IC.
Gab es da nicht eine gewisse Guidance vom Mifrik?
Da haben sich die italienischen Banken ein paar Milliarden eingepumpt ins EK. Nö, die haben hochgeschrieben.
Also.
Ihre Anteile an der Bank of Italy.
Ach, das?
Ja.
Das war, glaube ich, dann bei ESMA und wurde von ESMA dann ans Interpretation Committee gegeben und Interpretation Committee hat gesagt, das ist irgendwie schwierig und verschiedene Lösungen sind möglich.
Hat man damals schon gesagt, schwierig, das ist ja inkonsistent. Ja, das ist schwer.
Das war jetzt auch keine Herausforderung.
Ja, genau.
Also die Begründung finde ich schon sehr dünn.
Deshalb, also wie gesagt, das war ja nur meine neutrale Meinung zu der Gewichtigkeit dieser beiden Punkte. Der nächste Punkt ist auch ein nettes Thema, da geht es um das Testen der Hedge-Effektivität und wenn man den Lower-Off-Test anwendet, ob der genau der gleichen Philosophie folgt wie bei einem Net-Investment-Hedge, wie bei einem Cashflow-Hedge. Sprich, welchen Anteil der ineffektiven Portion man dann bei einem Net Investment Hedge gegebenenfalls berücksichtigen muss. Oder ob es beim Net Investment Hedge man diesen Teil nicht berücksichtigen muss. Die Guidance ist klar, da konnte das Interpretation Committee dann zu einer Lösung kommen und sagt, der Standard ist an der Stelle unzweifelhaft, und zwar ist es genau das gleiche wie bei einem Cashflow-Hedge anzuwenden. Und das kann, glaube ich, unter US GAAP ein bisschen anders sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man da eine andere Philosophie an den Tag legt, aber man hat gesagt, das ist egal. Wenn ihr da bisher über US GAAP gegangen seid, da seid ihr auf dem falschen Pfad gewesen. Unsere Standards sind eindeutig und insofern ist das jetzt klar geregelt. Immerhin. So, dann gab es noch einen schönen Fall. IAS-20, Government Grants. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das ist ein, ja, ich sag mal, Forschungskostenzuschuss gibt. Und die Rückzahlbarkeit davon abhängig ist, ob man hinterher tatsächlich das Forschungsprojekt kommerzialisiert. In dem Fall, wo die Kommerzialisierung stattfindet, muss dieses Darlehen zurückgezahlt werden. Falls keine Kommerzialisierung erfolgt, habe ich einen forgivable loan. Und die Antwort ist an der Stelle Facts and Circumstances basiert und gibt eigentlich relativ wenig Substanz her, um das zu verallgemeinern. Was, glaube ich, auch ziemlich herausfordernd sein kann in der tatsächlichen Beurteilung. Warum? Frage ist grundsätzlich, wann kann ich diesen forgivable loan oder diesen Loan ertragswirksam vereinnahmen? Zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn erhalte, zu dem Zeitpunkt, wo gegebenenfalls die Forschung betrieben werden kann oder gegebenenfalls gar nicht. Was hier in dieser Diskussion oder in dem Fall überhaupt nicht evaluiert wurde, ist, wie das eine ist die Intention des Unternehmens, gegebenenfalls das Produkt hinterher zu vermarkten. Das andere, was in dem Fall aber fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt, dass man die Forschung zu einem Erfolg führt, die ja bei der Beurteilung und Bewertung eines solchen Loans gegebenenfalls auch nochmal eine Rolle spielt. Nichtsdestoweniger, trotz wollte man das Thema, glaube ich, nicht zu sehr vertiefen und hat deshalb mehr oder minder diese, wie ich finde, nicht besonders aussagekräftige dieses nicht besonders aussagekräftige Statement abgegeben.
Wir haben es bei uns mal nachgeguckt.
Ja.
Wir können den Sachverhalt, wie er geschildert worden ist an das IFRSIC, nirgendwo identifizieren. Weil unseres Erachtens fehlen da Sachverhaltsinformationen und unter Berücksichtigung des Fehlens von Sachverhalts halten wir es eigentlich für zutreffend, dass man als IFRSIC dazu nicht sagt. Wir kennen sowas Ähnliches, haben wir gesehen in Österreich. Mhm. Da gibt es solche Forschungszuschüsse, aber da ist irgendwie nicht im freien Ermessen desjenigen, der diesen Zuschuss kriegt, ob er das weiterführt oder nicht. Da muss ich erstmal eine riesige Dokumentation hinbringen, was ich da forsche, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das fertiggestellt wird, wie viele Leute da beschäftigt sind, dann hängt das noch ab, in welcher Region das ist, also wie die Region davon profitiert. Ich muss also da Businesspläne und sowas einreichen und daraus wird dann irgendwann eine Zusage gemacht. Und dieses Forgivable-Lohn-Thema ist hinterher tatsächlich nur, wenn irgendwas komplett schief geht, wie so ein Desaster-Szenario, dann muss ich nicht zurückzahlen. Aber in dieser Laufzeit bin ich dann schon daran gebunden. Also ich muss dann schon sagen, da arbeiten, was weiß ich, 50 Leute drauf und davon ist dann auch abhängig, was ich bekomme. Und damit ist das ein ganz anderes Thema. Wir haben den Sachverhalt, so wie er dargestellt worden ist, haben wir so nicht nachvollziehen
können. Also ich kann bestätigen, dass es so etwas gibt, dass man im Prinzip Unternehmen incentivieren möchte, in bestimmten Bereichen vielleicht forschungstechnisch aktiv zu werden, was dann einem bestimmten Land besonders zugute kommt. Ja. Insofern dann abhängig wirklich von der Vermarktung eine Rückzahlbarkeit
gegeben ist. Das wäre ja schon, was du jetzt geschildert hast, wenn ich nur ein bestimmtes Unternehmen in einem bestimmten Land fördern will, dann ist das direkt die Frage, die wir uns gestellt haben, ist das europarechtswidrig?
Das muss ja nicht in Europa sein.
Bevor wir noch andere Fälle diskutieren, was du gerade gesagt hast, Jens, wird hier ja nicht wiedergegeben. EFRIC sagt ja schon, was es ist. Die sagen, das ist eine Liability,
Forgiven
Loan oder sonst was. Die sagen ja nicht, also sind wir denn damit, weil für den speziellen Fall geben sie Antwort und sagen, und alle anderen Dinge, das müsst ihr euch mal angucken, das kann dann forgiven loan oder government grant oder sonst was sein. Aber für den Fall selbst geben sie eine Antwort. Ich weiß nicht, ob man, wenn du jetzt sagst, nee, das geht ja eigentlich gar nicht, dann müssen wir dazu eigentlich mal sagen. Also ich weiß es jetzt nicht, ja, ich habe das jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie der Fall da im Einzelnen war, aber die geben hier schon eine Antwort im zweiten Abschnitt.
Ja, wie gesagt, ich finde diese Antwort als solche, wie gesagt, wieder schwierig, weil ich, natürlich kann ich sagen, ich muss die Liability berücksichtigen. Die Frage ist aber dann, wie ich sie bewerten muss.
Ja gut, aber wenn ich jetzt mal da oben lese, der wesentliche Teil war doch, ist es ein forgivable loan, dann habe ich eine Liability oder recognizing profit or loss, wenn es ein government grant ist.
Ja, aber
die
wann?
Sagen,
aber
die Antwort ist, es ist ein forgivable loan.
Ja. Aber nochmal, wenn ich, also erstens kriege ich das, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlbarkeit? So, und das ist der Punkt. Also angenommen, ich würde einfach mal theoretisch durchspielen. Ich würde jetzt evaluieren, dass die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlbarkeit nur bei 10% ist. Weil einfach die Forschungs, sagen wir mal, das ist hochwahrscheinlich ist eben, dass dieses Forschungsergebnis nicht erzielt werden kann. Was mache ich denn dann? Buche ich den Forgivable Loan nominal?
Also hätten wir das Beispiel nicht verstanden. Wir hätten gedacht, was wir verstanden haben, ist, ich bekomme sowas nur dann, wenn im Zeitpunkt der Begebung die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das auch weitergemacht wird. Weil kein Government gibt mir doch etwas zur Förderung einer Forschung, wenn von vornherein klar ist, mit 90% entfällt das Geld. Also ich muss ja irgendwie dokumentieren. Also haben wir das mal verstanden? Ich kriege doch, das ist ja wie ein Grant. Den Grant, da muss ich irgendwas an Dokumentation reinreichen. Und wenn ich irgendwie sage, ich habe hier eine Idee, wenn ich das mache mit 90%, funktioniert das aber nicht, dann kriege ich doch keinen. Also wo kriege ich dann einen Grant? Das konnten wir nicht identifizieren.
Ich will jetzt ja nicht wieder unsere Diskussion von ihm aufgreifen, aber interessant ist ja, dass die sagen, ich kriege erstmal Geld, wenn ich Forschung betrieben habe. Das ist nur rückzahlbar, wenn ich das, was ich da erforscht habe, ausnutze, indem ich es vermarkte. Würde ich sagen, nach dem, was wir ja bisher gehört haben von euch lieben IFRIG und ISB, ich kann es verhindern, also kann es nie eine Liability sein, das geht sofort in Ertrag. Das ist die richtige Antwort. Sonst setzt man den Widerspruch zu anderen Dingen, wie man gesagt hat. Also würde ich hier eine Eingabe machen und sagen, falsch, was er hier sagt, ich kann die Liability vermeiden, so wie er den 1638-Fall gelöst hat, geht es voll in Ertrag. Danke. Da haben wir die Lösung. Da brauchen wir uns gar nicht mehr über Liability zu unterhalten. Also konsistent sollte man dann schon bleiben bei seinen Entscheidungen. Die Frage ist jetzt, ist das für uns so wichtig, dass wir dazu was schreiben wollen? Oder sagen wir, das ist in Deutschland eigentlich Kleinkram?
Für uns nicht. Also, nein, das ist in Deutschland kein... Das
schon jucken, ja. Das war zu schreiben. Also einfach nur mal so aus Spaß. Wieso wird hier über eine Liability nachgedacht, wenn ich mich der Zahlung entziehen kann?
Ja. Gut, das nächste Thema ist die Frage Offsetting bei Cash Pooling Arrangements. Und zwar insbesondere, wenn ein Unternehmen Cash Pooling betreibt, zum Bilanzstichtag ich aber. Ich sag mal, innerkonzernlichen Forderungen und Verbindlichkeiten habe, kann ich die tatsächlich netten an der Stelle? Die Frage ist, ist denn tatsächlich intendiert, genau diese Konten mit den Salden zu entsprechenden Zeitpunkten auszugleichen? Also sprich, weiß ich genau die Beträge, die ich in Zukunft gegeneinander aufrechnen will, und das ist eher der unwahrscheinliche Fall. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist es mir eigentlich nicht erlaubt, Cashpooling so abzubilden, dass ich es nette.
Aber es ist kein richtiges Cashpooling, oder? Ich verstehe gar nicht die Frage. Ich hänge hier einfach. Wenn wir von einer Reporting Entity sprechen, macht man doch ohnehin.
Nein, ich glaube, die Frage ist.
Konsolidierung.
Ja, klar.
Die Frage ist, glaube ich, ich habe einen Kunden. So will ich das verstanden, aber wir haben einen Kunden. Ich bin eine Bank. Ich habe einen Kunden. Der Kunde hat bei mir 3 Aktivkonten, 4 Passivkonten und wir machen regelmäßig, werden die Balances ausgeglichen. Das ist halt irgendwie nichts mit Cashpooling. Der hat bei mir mehrere Konten und hat dann vereinbart, dass er dann halt einen Kontenrahmen hat und dann kann er irgendwie den Kontenrahmen ausnutzen. Und da greift er dann mal auf dieses Konto zu, mal auf jenes Konto. Und dann ist die Frage, ob ich jetzt diese Konten einfach gegeneinander verrechnen kann. Weil ich ihm insgesamt eine Kreditlinie gegeben habe, ohne jetzt sagen zu können, welches Konto ich mit welchem Konto verrechne. Darum ging es, glaube ich. Sondern einfach aus der Historie heraus, der hat immer eine Nettolinie bei mir eingeräumt und hat dann irgendwie verschiedene Aktivpositionen.
Es wird auch wie ein Konto betrachtet, weil auf der Basis auch die Verzinsung
erfolgt.
Das heißt, das sind quasi so Unterkonten.
Ja, genau. So ist das, glaube ich, so ist der Sachverhalt. Und dann ist die Frage, ob ich das einfach verrechnen kann oder ob da IAS 32 gegensteht. Ob ich das vorher am Stichtag dokumentieren muss. Welches Konto will ich wie verrechnen?
Ich glaube, der entscheidende Aspekt ist, dass die physische Verrechnung aber nicht stattfindet.
Genau,
sie könnte ja, stattfinden. Beziehungsweise sie findet gelegentlich statt, aber definitiv
aber nicht Bilanzstichtag. Nicht konkret zugeordnet in der Zukunft.
Genau. Also ob das reicht, um Netting
zu machen.
Das ist der Fall. Da sind so Hin- und Herbewegungen auf den Konten.
Wenn ich nicht ganz genau explizit sage, der Saldo, also genau der Betrag, der wird mit dem Konto am 2.3. was weiß ich, ausgeglichen, sondern dann am 2.3. erfolgt irgendein Ausgleich der Konten auf Basis der Beträge, die dann da stehen, dann ist das nicht hinreichend, weil die Cashflows nicht einzeln identifiziert sind, die dann tatsächlich genettet werden sollen.
Genau, das hat aber nichts mit Cashpool zu tun.
Ich mache nur eine Kontennettung.
Also das ist nicht ein konzerninterner Cashpool. Also das hat damit gar nichts zu tun.
Das Thema gibt es natürlich auch dann bei Teilkonzernabschlüssen für intern.
Aus der Sicht ist es ja auch wieder extern.
Wurde auch fröhlich genannt.
Ja.
Die Antwort ist ja lang nicht gut weiter.
Ja, die Antwort heißt eigentlich, geht so nicht. Ne? Also so können das, ja, also die hilft schon weiter. Also das ist mal eine eindeutige Lösung. Das ist, ne?
Also gut, ich wäre da ein bisschen entspannter gewesen. Ja. Ich betrachte das, ich meine, dass sich bei so Cash-Pooling die Kontostände laufend verändern, ist ja irgendwie eine ganz normale Geschichte. Ich kann das auch betrachten, wenn es irgendwann zu einer Endabrechnung kommt, dass sich die Summe von Monatsseiten.
Ja, ich glaube, aber wie häufig erfolgt denn diese Clearance dann?
Nee, das Problem ist ja, glaube ich habe da sogar das Recht zur Aufrechnung in der Regel. Nur ich dokumentiere es fehlt die dokumentierte Absicht. Da ist das. Also ich habe das Recht zur Aufrechnung, das habe ich. Und es ist die Frage, brauche ich die dokumentierte Absicht oder reicht es aus, dass ich eine Praxis habe, aufzurechnen in der Vergangenheit? Und da ist, glaube ich, die praktische Sichtweise bislang immer gewesen, die wir auch hatten. Wenn ich in der Praxis auch mal aufgerechnet habe, ich will das Recht zur Aufrechnung, dann brauche ich am Stichtag jetzt nicht dokumentieren, ich will das Konto mit dem Konto verrechnen, sondern das ist einfach klar, dass ich das verrechne, weil ich sowieso alles nur netto betrachte und diese ganze Kontoüberlegung, die spare ich mir. Und jetzt sagt das IFRIC, und das ist an der Stelle halt, ich glaube schon, dass es praktisch relevant ist, das IFRIC, so geht es nämlich nicht. Mhm. Jetzt brauche ich eine Doku, jetzt müsste man nämlich hingehen, für jedes dieser Unterkonten müsste ich sagen, ich rechne Konto, was weiß ich, XYZ123 rechne ich auf mit dem Konto und XY124 rechne ich nicht auf.
Aber ich,
das macht aber keiner.
Nein,
das geht auch gar nicht. Das
macht überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt.
Ja, das verlangt übrigens. Dann brauchen wir einen Kommentar schreiben und sagen, dass es gar keinen Sinn macht, auf Basis der bestehenden vermeintlichen Regelungen in den Standards,
wo man. Wie erfolgt ein Netting von Cashpool-Konten denn in der Praxis, indem sich ein Saldo verändert? Punkt. Ja. Also, ich meine, wird da irgendwas überwiesen? Nein, das ist ja das Konto des Kunden. Ja, also deshalb verstehe ich den Punkt ehrlich gesagt nicht und ich.
Wir hätten besser nicht gefragt.
Wer hat denn gefragt?
Nicht mir, aber ich weiß aus welcher Richtung es kommt, weiß ich.
Aber deshalb, ich verstehe es nicht. Tut mir leid.
Eine Frage, die niemals hätte gestellt werden dürfen.
Verstehe es nicht. Nachvollziehen kann ich das. Mit einer theoretischen Brille.
Ja.
Aus der praktischen Perspektive würde ich sagen, na gut, wenn es ein Kunde ist, wenn die Aufrechnungsmöglichkeit jederzeit besteht, aber die Frage mal,
wie
muss
erfolgt ein Settlement denn überhaupt? Durch die Veränderung eines Saldos. Punkt.
Ja? Naja, ich glaube, was die hier sagen ist, es wird halt nicht die Kontenstände am Bilanzstichtag werden eben halt nicht so gesettelt, dass man einfach sagt, ich habe 100 plus dir gegenüber, 100 minus dir und dann lass mal setteln, sondern das Geld, was da drauf ist oder die Stände, die verändern sich eben halt noch durch Leistungserbringungen innerhalb des Konzerns, da kommen ja die Stände her, da sind ja nicht unbedingt Darlehen, die da vergeben werden innerhalb des Konzerns und diese Veränderung, das ist eben halt kein Settlement dieser Cash, sondern die Änderungen, die nach dem Stichtag stattfinden, kommen eben halt noch aus Leistungs- und Lieferungsbeziehungen innerhalb des Konzerns. Und da sage ich jetzt zum Beispiel, ich habe nur ein Guthaben dir gegenüber, liebe Subsidiary B. Ich bin Subsidiary A. Ja, ich habe ein Gutachten dir. Nee, das ist auf den externen Konten. Ich habe ein Gutachten. Du musst mir was liefern. Da ich ja noch ein Gutachten habe, zahle ich natürlich nicht für dich, sondern das wird verrechnet mit dem. Aber das ist kein Netting der Kontenstände am Bilanzstichtag, sondern da wird einfach gesagt, ich liefere dir noch was. Da wird nicht Cash gegen Cash genettet, sondern Liefer gegen Leistung. Das erfolgt nach dem Bilanzstichtag. Und dann wird irgendwann mal, aber das ist dann am 1. März, sage ich jetzt mal, wird vielleicht auch so ein Cash-Settlement vorgenommen. Aber das ist nicht das der Stände am Bilanzstichtag. Das ist das, was IFRIC ja sagt und so auch im Standard steht. Aber gut, das kann man jetzt ökonomisch vielleicht nicht ganz. Ja, aber das ist der Punkt. Also die ändern sich später durch Liefer- und Leistungsbeziehungen.
Ja, natürlich.
Ja, aber das ist kein Netting.
Weil die Liefer- und Leistungen Forderungen Verbindlichkeiten auslösen. Und die werden einem Konto belastet.
Ja, aber du hast erstmal,
wenn das nach dem Stichtag stattfindet.
Ich liefere der Subsidie, du bist die Subsidie, ich liefere dir Babywindeln. Und dafür, ich habe aber bei dir noch einen Gutschein im Konto. Dann sage ich, ich zahle nicht. Das ist ja kein. Dann werden Windeln gegen Cash oder gegen eine Forderung der Verbindlichkeit. Aber nicht eine Forderung und eine Verbindlichkeit gegeneinander aufgerechnet. Das nicht.
Ich habe das immer so verstanden, das geht darum, habe irgendwie mit der Bank, habe ich mehrere Konten, jetzt habe ich irgendwie auf einem Konto, sammelt sich das Geld alles an, auf dem anderen ist alles Minus und dann sagt die Bank irgendwann mal, du hast netto immer noch einen Zahlungsanspruch gegenüber mir, aber hier, das sieht komisch aus, hier stehen minus 100 Millionen auf dem einen, auf der Aktivseite stehen plus 120, eigentlich hast du nur 20, wir machen da jetzt erstmal wieder die plus 20 raus und dann kannst du wieder passivisch ziehen und aktivisch liefern und das würde jetzt nicht mehr saldierungsfähig sein, die 120 auf der Aktivseite und die 100 auf der Passivseite. Wenn ich das nicht vorher dokumentiere, dass ich das aufrechnen will. Das müsste ich vorher dokumentieren. Also das müsste ich jetzt zum Stichtag dokumentieren, dass ich das machen will. Das ist die übrige Entscheidung.
Ob es nur durch die Dokumentation reicht, da steht auch Intention und so. Und die Intention muss ich auch, wenn ich einfach nur einen Brief schreibe und sage, ich würde das so machen.
Das muss tatsächlich dann auch erfolgen.
Ja, genau.
Also ich muss also genau wissen,
zu welchem Konto ich
gegeneinander netten.
Und wenn ich das nicht dokumentiere zum Stichtag, darf ich nicht mehr aufrechnen.
Und wenn ich dann sage, ich werde jetzt in einer Woche, werde ich doch von 50 netten. Das hat gar nichts mit...
Ich nette den am nächsten Tag. Sozusagen, weil am nächsten Tag sich der Saldo wieder verändert.
Genau, aber
ja, also die Veränderung erfolgt durch Liefer- und Leistungen. In dem Fall, das ist nicht das.
Die stehen vielleicht dahinter, aber am Schluss sind es doch.
Es gibt kein Papier am 31.12. und deswegen schließt IFRIG aus, dass das geht.
Es sind neue Lieferungen. Die Veränderung auf den Salden danach entsteht nicht dadurch, dass einer hingeht und sagt, lass einfach mal netten. Finden keine Liefer- und Leistung statt, das ist einfach mal nett. Wenn das der Fall wäre und die Zone würden sofort Haken daran machen, würde IFRIG auch sagen. Die Veränderung der Saldi danach ergeben sich wieder durch Liefer- und Leistung, von denen wieder neue Forderungen und Verbindlichkeiten entstehen. Ja. Die werden dann berechnet, aber das ist nicht netting.
Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich verstehe den Sachverhalt glaube ich immer noch nicht. Weil Cashpooling heißt doch, es gibt einen Cashpool-Führer und im Endeffekt wird täglich einmal alles ausgekehrt. Und der Saldo, der Netto-Netto-Saldo landet im Endeffekt beim Cashpool-Führer. Und dann tauschen die Teilnehmer an dem Cashpooling ihre Bankverbindlichkeiten oder Forderungen gegenüber auf interne Tagesgeldforderungen, Verbindlichkeiten. Das ist der Sinn der Sache.
Und wenn jeden Tag alles
gerettet, dann ist ja nur null.
Ja, eben. Deswegen verstehe ich nicht, was die Frage überhaupt
ist. Unter dieser Prämisse ist es eben so, dass das Clearing, nennen wir es mal so, eben nicht täglich erfolgt. Sondern dann zu anderen Zeitpunkten, was weiß ich, vielleicht nur einmal im Monat oder alle zwei Wochen, keine Ahnung. Und dann ist eben die Frage zum Bilanzstichtag, ja, was zählt denn nun? Und dann ist es so, dass die Bestände, die eventuell zwei Wochen später geklärt werden, nichts mehr mit den Beständen zum Bilanzstichtag mehr zu tun haben, weil die zwischenzeitlich eine Veränderung erfahren haben. Das bedeutet, dass ich die Stände zum Bilanzstichtag dann eben nicht gegeneinander aufrechnen kann. Also das ist so die Idee, die dahinter steht.
Eine wirre Frage, weil entweder es ist gesettelt oder es ist nicht gesettelt. Das ist der Kern des Stichtagsprinzips.
Also die Intention. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und sage mal ein Beispiel von den 100-100, sage ich, ich werde jetzt in einer Woche 50 davon zetteln. Hat gar nichts mit irgendwelchen, dann würde ich sagen, Haken dran. Dann kann ich es mal, wenn ich es darf und die Intention habe und es dann auch machen. Aber es geht. Also ich kann dann auch, wenn ich es nicht wirklich alles gesettelt habe, kann ich trotzdem ein Settlement vornehmen, aber nicht, wenn es zukünftige Liefer- und Leistungen und sonstige Veränderungen ergibt. Das ist was anderes.
Nächstes Thema vielleicht, Impairment of Assets. Da war die Frage, wie gehe ich mit einer Verbindlichkeit um, wenn ich die auf der einen Seite dem Recoverable Amount einer Cash Generating Unit zuordne, dann ist es auch sachgerecht, die vom Value in Use abzuziehen. Das ist ganz kurz ausgedrückt das Statement, was das IC abgegeben hat.
Darf ich dazu mal ein Fragezeichen dran machen?
Ja,
also ich sage das, IC gesagt, das ist eigentlich nicht richtig, aber es ist eine gute Vereinfachung, weil hier steht irgendwo ein cost-effective method und straightforward, was sind das?
Nee, eigentlich sagt das, ist
also
das
ich würde jetzt ja mal sagen, eine, wenn ich einfach nur die Verzinsung bei mir ansehe, der Buchwert der Einzelverpflichtung, den ich ja einfach abziehe anscheinend, ja, und sage, den ziehe ich ab, sowohl bei den Cashflows für die CGU als auch vom Buchwert.
Ja.
Dann würde ich sagen, wenn die Liability ein Teil der Cash Generating Unit ist, dann werde ich da doch einen ganz anderen Zinssatz verwenden, auch für die Berechnung der Liability und der Cashflows, als wenn ich die Liability alleine bewerte. Also die 37er Abzinsung einer Verbindlichkeit ist eine ganz andere als eine bei der Cash Generating Unit. Und wenn ich jetzt eigentlich auf beiden Seiten den Buchwert der Liability abziehe, dann ist es vielleicht eine Vereinfachung. Das mag sein, da sagt man, das ist Vereinfachung und das ist in Ordnung. Aber ich würde mal vom Standard her sagen, das ist wohl nicht richtig. Deswegen meine Frage, hier steht nicht, ist klar, der Standard sagt das so, hier steht straightforward and cost-effective method. Sehr interessant. Sollten wir auch nochmal nachfragen, ob Sie meinen, das ist richtig, oder seid ihr der Meinung?
Das ist nicht falsch. Nein.
Not necessarily wrong.
Not blatantly.
Also ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber irgendwo sage ich jetzt mal, das finde ich irgendwie seltsam.
Na, wir haben das ja, als wir das diskutiert haben im Rahmen der Anfrage damals, kamen wir ja genau auf den Gedanken, wenn ich einmal den Carrying Amount habe und einmal den Value in Use, der CGU, und dann kommt eine Verbindlichkeit ins Spiel und ich sage, ich muss auch in beiden Stellen den Buchwert abziehen. Dann habe ich sie, sagen wir mal, zumindest identisch berücksichtigt.
Ja.
Es ergibt per Saldo, die Differenz ist die gleiche. Weil ich dasselbe abziehe von meinem. In der Eingabe steht ja, dass das Prinzip nicht etwa unklar ist, sondern es ist eben falsch. Ich müsste nicht einfach den Buchwert abziehen, sondern ich musste, bevor ich einen Barwert bilde, einen Barwert der CGU, müsste ich schon die Cashflows und die Cashflows aus der Verbindlichkeit reduzieren und erst dann diskontieren, nämlich mit demselben Zinssatz für Plus- und Minus-Cashflows, und hätte dann einen anderen Wert, als wenn ich nur den Buchwert der Verbindlichkeit einfach subtrahiere. Weil ich einen
anderen Zinssatz verwende.
Exakt. Also genau. Das hat die und da sagt einer nun, die eine Methode ist falsch und die ich vorschlage, ist richtig. Der ISB hat eine Methode eben, die als falsch titulierte im Standard aber festgelegt.
Ja.
So.
Ja, ist keine Sache des IFRIG, verstehst du mal?
Richtig.
Das hat das am Ende der Diskussion noch nicht verstanden.
Die Regelung im Standard ist klar, die kann man nicht anders auslegen. Wenn sie jemand falsch findet, dann muss man einen anderen Briefkasten schreiben.
Ja, aber das, was haben wir denn hier sonst? Wir haben ja nicht, wir haben geschrieben, was ist. Ja.
Lies den Standard bitte.
Genau, wird dann beiden so abgezogen. Punkt.
Okay, man.
Deswegen, also ich bringe es auf den Punkt, es geht darum, ob die Entscheidung des IFRIG, das, was im also ob das, was im Standard steht, klar ist. Oder hat das IFRIG gesagt, das ist klar. Ist
klar.
Dann, ich kann das so lesen, dass das IFRIG sagt, diese Lösung ist vielleicht nicht die beste, aber sie ist cost-effective und
also,
so muss man das sagen. Das
im Endeffekt steht ja irgendwo zwischen den Zeilen, das ist ein Thema, das wir nicht machen können, das müsste, wenn überhaupt, das ISB machen.
Nein, ich verstehe das, ja. Der Standard ist an der Stelle eigentlich nicht zu misszuverstehen, wenn man ökonomisch damit ein konzeptionelles Problem hat. Dann ist es natürlich etwas, das müsste das ISB machen, aber ich glaube, wie gesagt, ehrlich, das ist für mich, ich sehe da kein, das ist ein No-Brain, also da hängt mein Herz auch nicht dran, da irgendwie groß was.
Nein, das ja, wenn man deswegen gut für den Impairment kriegt, dann hat man ganz andere Probleme.
Ja, genau, also dann
ist das so, dass man sagt, der Standard ist da ein eindeutig.
Von dem Zinssatz ab.
Und man hat ja eigentlich damit, da man ja nicht gesagt hat, nee, das ist auch richtig so, sondern so einfach nur Stütze im Standard.
Ja.
Okay. Ich finde es auch ein bisschen unklar, was hier steht. Also dann sollten Sie klar sagen, das steht dann so im Standard, das muss gemacht werden. Und wenn ihr konzeptionell ein Problem habt, dann müsst ihr ans ISB gehen damit.
Guido, du hattest die Chance auch, wir müssen mal die Updates von vor 3 Jahren vergleichen. Die waren bestimmt relativ. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, da hat sich weniger was verändert. Ich würde ganz gerne noch in Anbetracht der Zeit auf 2 Punkte kurz eingehen. Das eine ist Definition of a Business. Wir haben uns kurz darüber unterhalten, insbesondere sind das die Proposals, die auch über das FASB kommen. Und wir haben beim IC gegen diese Proposals, die da diskutiert werden, eigentlich keine signifikanten Aspekte gesehen, die dagegen sprechen. Also sprich, etwas klarer zu formen, was denn nun Business bedeutet, insbesondere weil man eben festgestellt hat, dass mehr und mehr und mehr Veräußerungen von Vermögenswerten fast dann schon wie ein Business gewertet wurden. Also Integrated Set of Activities, was heißt das eigentlich? Und mit diesen Klarstellungen konnten eigentlich alle im IC gut leben. So, also das, was momentan veröffentlicht, auch seitens des FASBs, ist etwas, was als hilfreich angesehen wird und als ein gangbarer Weg, um das Verständnis dafür zu schärfen. So, das war der Punkt, der steht aber nicht zur Kommentierung. Einen Aspekt haben wir noch, IAS-2 Inventories, Prepayments in Long-Term Supply Contracts. Dazu gibt es jetzt die Final Decision. Das Wording ist, also man hat jetzt im Wording drinstehen, dass natürlich Facts and Circumstances zu berücksichtigen sind und das IC meint, wenn eine signifikante Finanzierungskomponente identifiziert ist, dann ist diese tatsächlich eben auch separat abzubilden. Was aber eine solche Finanzierungskomponente ist und welche, unter welchen Umständen man sie überhaupt identifizieren kann, ja, also insbesondere ist man sich darüber einig, dass hohe Vorauszahlungen, wenn sie eine strategische Relevanz haben, eben keine Finanzierungskomponente ist. Das ist so offen wie ein Scheunentor. Und insofern ist das für mich nicht wirklich hilfreich, unabhängig davon, dass ich immer noch die Schwierigkeiten sehe, einfach ein Prinzip, was in einem Standard ist, einfach inverse anzuwenden und zu sagen, das hat jetzt Geltung zu finden. Ich meine, wir haben in unserem Comment Letter das evaluiert, dargestellt, kritisiert. Darauf ist nur bedingt eingegangen worden. Ich habe den Punkt dort nochmal vorgebracht, aber man wollte das Thema mehr oder minder auch beerdigen. Und mit dieser Beerdigung hoffe ich, dass ich den Punkt des Updates hier beenden kann. Und jetzt liegt es allenfalls an uns gemeinsam mit dem Herrn Große nochmal zu definieren, an welchen Punkten wir potenziell tätig werden müssten. Wieder schön auf Basis der Seite Nummer 2 Ihres Papiers, vor einer Stunde erwähnt oder anderthalb. Und ich glaube, wir haben den Aspekt mit unserer eigenen Eingabe und der Frage der variablen Zahlungen bei Service Concessions, IFRIC 12, da wollten wir auf jeden Fall was zu schreiben.
Ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was ich denke, rausgehört zu haben. Also, wenn Sie mal auf Seite 2 gucken würden, dann mache ich das mal ganz einfach. Da stehen die ersten 4 Themen, die ja noch in Diskussion sind. Ja. Also bei Nummer 1 und 2 sehe ich nichts zu tun. Da kommen wir nochmal sowieso drauf zurück, wenn es vorläufig entschieden ist. Bei Thema 3 haben wir gesagt, da machen wir erstmal was kurzfristig, was Informelles. Und Thema 4 werden wir sowieso hier diskutieren im Februar. Also unsere Eingabe, ja, das hier in der vierten Zeile ist. Dann komme ich zu den 6 vorläufigen Entscheidungen, wo ja eine offizielle Kommentierungsfrist läuft. Also wir haben die Möglichkeit und werden auch in der Januarsitzung nochmal drüber reden. Bislang habe ich mitgenommen, dass das erste Thema, also diese variablen Zahlungen, naja, an sich die Entscheidung schon verständlich ist. Wir müssen nur mal darauf hinweisen, dass das IFRIC 12-Thema nicht mit dem gleichen Lappen abgewischt werden darf. Beim zweiten, dritten und vierten, also die...
Wollen wir sagen, das ist verständlich? Also ich verstehe es nicht. Weil ich verstehe nicht, warum man sagt, bei IFRIC 16 geht man, ich würde mich dazu gar nicht äußern. Oder wenn, dann kritisch und sagen, wir verstehen den Unterschied nicht. Ich sehe nur keine großen Erfolgschancen, aber verständlich.
Nee, die Entscheidung, die lief ja darauf hinaus, dass es ein zu breites Thema ist, dass das IFRIC hier eine Antwort geben darf. Es muss halt im umfassenden Stil behandelt werden.
Wir können einfach sagen, wir
sprich querbeet das über Board, die Standards. Das
Thema ich verstehe ja, den Unterschied nicht, aber ich will jetzt die Diskussion nicht wieder aufmachen, warum man für IFRIC 16 zu einer Entscheidung kommt, was für mich auch letztendlich ein Kauf auf Raten von Nutzungsrechten, sprich immateriellen Vermögensgegenständen sind. Aber ich kann es bei IA 1638 nicht machen. Das hat mir noch keiner erklären können. Dann kommen so philosophische Äußerungen, ja, Leasing ist was Besonderes. Ja. Aber ich wollte damit nur nicht, dass wir reinschreiben, finden wir verständlich, dass er das nicht schafft. Ich glaube, die Lösung war, wir äußern uns gar nicht dazu. Ne? Oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Gut, dann merke ich sofort. Zu den zwei IFRIS 9 Themen und die IS 20 Sache. bin ich der Meinung, wir sollten nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte gerne noch ein paar Details einstreuen, die zumindest dann vielleicht den Wortlaut der Antwort noch beeinflussen könnten. Und dann die Frage mit dem Offsetting und jetzt das letzte Thema aus ES36. Da denke ich, dass bestimmte Bemerkungen, also dass wir den Sachverhalt vielleicht so nicht sehen, aber letztlich die Entscheidung an sich verständlich ist. Ob wir das dann reinschreiben als positive Aussagen oder das Thema weglassen, weil wir nichts zu bemängeln haben, können wir dann noch entscheiden. Also kurzum, ich würde auf jeden Fall mit einem Teil der Themen nochmal in die Diskussion nächsten Monat einsteigen und wir können ja die Stellungnahme auch noch bis, ist ja noch Zeit. So, und beim letzten Thema, wo jetzt endgültig entschieden ist, da habe ich jetzt nicht rausgehört, dass Sie auch mal Einspruch erheben wollen, auch wenn wir da mit unserem formellen Hinweis übergangen wurden.
Das ist ja vertane Lebensmittel, noch irgendwo was zu schreiben und zu sagen, Edge, wir sind jetzt überdauerlich Leberwurst. Im Endeffekt nützt es relativ wenig, also sowohl den Preparern, Usern noch Enforcern. Ne?
Gut, also eine Stellungnahme wird es geben, wir sprechen im Januar nochmal drüber. Und
sprechen wir dann schon über den Entwurf? Oder sprechen? Das ist gut, weil dann haben wir was, wo wir uns konkret dran reiben können. Ja, I don't know. Ja, das, deshalb. Yep.
Gut. Noch Fragen? Keine mehr? Dann schließe ich hiermit die Sitzung und vertagen wir uns auf morgen zur gemeinsamen Sitzung. Bitte beachten, nicht hier, sondern beim FÖP. Ja, eben.